Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk. Wir konnten uns in den letzten Tagen wieder sehr über unsere TSG freuen. Wir sind im maximalen Flow und stehen auch kurz vor unserem 7. Heimsieg in Folge, zumindest wenn wir gegen Union Berlin am Wochenende gewinnen sollten, ne? Absoluter Wahnsinn, was da gerade passiert. Sowohl das Spiel gegen Bremen als auch das Spiel gegen Eintracht Frankfurt lädt wirklich zum Diskutieren und Analysieren ein. Und das mache ich natürlich wieder mit dir, Jonas. Hallo an dich.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Es ist wirklich ein Fest, aktuell TSG Hoffenheim-Fan zu sein. Das muss ich jetzt mal wirklich loswerden. Man muss wirklich schon langsam aufpassen, dass man nicht größenwahnsinnig wird und dass man nicht denkt vor jedem Spiel, ha ja, die stecken wir ja locker in die Tasche. Ne? Also es ist ja wirklich ein Traum. Ich starte das Ganze heute von meiner Seite auch mal mit einer Statistik und zwar mit einer internationalen Statistik, weil momentan sind wir ja natürlich auch so international in aller Munde, weil wir womöglich sogar international starten werden. Ja. Wir sind momentan, wenn du die letzten 10 Bundesligaspiele oder die letzten 10 Ligaspiele anguckst, sind wir Platz 6 der formstärksten Teams, Achtung, aller Top 5 Ligen. Aller Top 5 Ligen. Ne? Das heißt, wir sind hier in einer Rangliste mit Inter Mailand führt die an, Barcelona Platz 2, Paris Platz 3, dann haben wir den FC Bayern noch in den Top 10, Juventus, Atletico Madrid und so weiter. Und mittendrin auf Platz 6 die kleine TSG Hoffenheim mit 23 Punkten aus den letzten 10 Spielen.
Ja, überragend, ne? Punkteschnitt von 2,3, das ist absolut irre. Und wir haben ja leider keinen Redaktionsassistenten. Ich fände es auch sehr spannend zu wissen, wie es bei den Heimspielen aussieht, bei den letzten. Ne? Weil ich habe es gerade gesagt, zu Hause sind wir wirklich eine Macht. Wir haben die ersten 3 Spiele der Saison allesamt verloren und waren seitdem kaum noch zu schlagen. Es gab halt nur die extrem bittere Niederlage gegen Köln. Und seitdem, nur Friede, Freude, Eierkuchen bei uns in der Pre-Zero Arena. Und ja, vielleicht liegt es doch daran, dass wir eine sehr, sehr gute Stimmung haben, entgegen dessen, was so erzählt wird.
Ja, obwohl man natürlich sagen muss, klar, dieser krasse Heimrekord jetzt von unserer Seite, der ist wirklich beachtlich. Aber schauen wir auf die Heim- und Auswärtstabelle der Bundesliga, dann ist unsere Auswärtsbilanz tatsächlich noch deutlich beeindruckender. Was die Heimbilanz angeht, sind wir nämlich tatsächlich im Bundesliga-Vergleich nur Platz 6 mit 18 Punkten, weil wir nämlich auch schon 3-mal daheim verloren haben in diesem Jahr. Und was die Auswärtstabelle der gesamten Bundesliga-Saison angeht, sind wir auf Platz 2 zu finden, direkt hinter dem FC Bayern München, weil wir erst 1-mal daheim verloren haben und eben 3 unentschieden. Aber wir haben sowohl auswärts als auch daheim sehr ausgeglichen 6-mal gewonnen.
Ja, aller Ehren wert und ne, also ich hab's jetzt erst bei einem befreundeten Podcast gesagt, wo ich zu Gast war. Wir lernen jetzt erst so langsam wieder, was Konstanz ist und wie man das Wort Konstanz überhaupt schreibt. Und dann eben noch auf diesem unglaublichen Niveau. Es ist ja nicht so, dass wir mal gewinnen, mal unentschieden spielen, dann verlieren, dann wieder gewinnen, sondern es ist ja wirklich, ja, mit Ausnahme dieser kurzen Anfangsphase, pure Ekstase. Mhm. Wenn wir so weitermachen, stehen wir am Ende bei rund 70 Punkten.
Genau. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal so ein bisschen chronologisch auch einzuordnen. Was ich jetzt besonders beeindruckend fand, wir reden jetzt über das Frankfurt-Spiel am Wochenende und jetzt gestern dieses Nachholspiel in Bremen. Guckst du nur diese 2 Spiele an, natürlich daneben, dass wir auch wieder 6 Punkte geholt haben. Diese halbe Woche hat uns jetzt auch nochmal gezeigt, es ist uns, natürlich mit wenigen Ausnahmen, auch möglich zu rotieren, ohne Qualität zu verlieren. Das ist absolut möglich. Ich darf daran erinnern, dass beispielsweise vor dem Spiel gegen Frankfurt die Meldung kam, dass Lempele ausfällt. Ich meine, krankheitsbedingt war es, ne?
Genau.
Das heißt, Mörstedt wurde reingeschmissen. Auch Mörstedt ist jetzt natürlich niemand, wo du jetzt davor gedacht hast, dass der sofort knipst. Aber auch der ist Teil dieses Rauschs, in dem wir uns gerade befinden, macht sofort ein wichtiges Tor zum 1:1. Dann natürlich, wir müssen darüber reden, Kabak hat auf einmal Stamm gespielt und das Ganze, obwohl Ranac eigentlich, ich habe nichts gelesen, warum er irgendwie erkältet oder angeschlagen gewesen sein sollte. Versuchen wir mal davon auszugehen, dass es wirklich ein taktischer Kniff war, dass er vielleicht gesagt hat, Kabak ist für das Spiel gegen Frankfurt vielleicht der Bessere. Oder er hat wirklich einfach nur gesagt, wir schonen Ranac jetzt mal, weil ja in 3 Tagen wieder das Spiel gegen Bremen ist. Und auch Kabak direkt mit dem Tor. Das heißt, wir haben eigentlich 2 von diesen 3 Toren von Spielern geschossen bekommen, die eigentlich erst gerade reinrotiert sind. Und das ist einfach schon was, wo ich sagen muss, es funktionieren nicht nur die Top 11. Es funktioniert momentan das gesamte Team und mindestens mal die Top 15, 16 der Spieler.
Ja, spricht natürlich einerseits dafür, dass wir da einen guten Kader zusammengebastelt bekommen haben, andererseits aber natürlich auch dafür, dass einfach im Team eine sehr gute Stimmung und ein sehr guter Zusammenhalt ist. Und ne, wir erinnern uns an dieses Interview von Andrej Kramaric von vor 1-2 Wochen und ich glaube, das untermauert das nochmal perfekt, dass Kramaric kurz davor war, die Mannschaft da in den Himmel zu loben. Dann fiel ihm noch ein, ganz am Ende des Interviews, ach so stimmt, wir hatten ja auch diese Phase unter Nagelsmann mal. Ja. Weil er ja so begeistert ist von der aktuellen, vom aktuellen Kader und von den aktuellen Leistungen. Und dann ja sogar meinte am Mikrofon, er könnte sich eigentlich eine sofortige Verlängerung vorstellen. Und ich glaube, wenn sogar so ein abgebrühter Andrej Kramaric, der in einem WM-Finale stand, so ein Gefühl hat, dann überträgt sich das total leicht auf einen Max Mörstedt oder auf einen Kabak oder auf einen Prass, die eigentlich nicht gesetzt sind.
Ist so. Und haben wir ja letzte Woche auch schon mal gesagt, sollte die TSG mit ihm verlängern wollen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ihn vielleicht mal anzurufen und zu sagen, dass er mal ins Büro kommen soll. Weil ich glaube, aktuell stimmungstechnisch hätte Kramaric wahrscheinlich ein sehr lockeres Handgelenk zum Unterschreiben.
Richtig.
Und also momentan, es ist ja wirklich so, wenn ein Vertrag ausläuft, dann dürfen die Spieler ja ein halbes Jahr vorher schon mit anderen Mannschaften in Kontakt treten. Und das passiert jetzt. Das heißt, bei Prömel müssen wir jetzt so langsam aufpassen. Da könnte jetzt jederzeit eine Meldung kommen, dass er ablösefrei wechselt. Bei Kramaric ist das der Fall und. Wir haben noch ein paar andere Spiele, aber bei diesen 2 ist es am akutesten. Ja, das heißt, wir sollten uns so langsam da wirklich Gedanken machen, ob es denn mit Kramaric weitergeht und auf welche Art und Weise.
Ja, aber vielleicht, Jonas, ist das jetzt ja genau die Woche, in der Schicker vielleicht handeln sollte. Weil es wird ja immer besser. Ne? Nachdem dieses euphorische Interview von Kramaric veröffentlicht wurde, kamen jetzt ja nochmal 2 Siege hinzu. Ja. Ich glaube, in der Bundesliga-Formtabelle sind wir auf Platz 1 zusammen mit dem BVB, vergisst man gerne, die in den letzten 5 Spielen auch, ich glaube, 13 Punkte geholt haben und sind da eben vor dem FC Bayern München, Jonas, in der Formtabelle.
Ja, aber, okay, David, ich stelle dir jetzt die schwierigste Frage der heutigen Folge.
Bitte?
Und zwar zweigeteilt. Sag mir einmal bitte deine Meinung als David, ob du mit Kramaric verlängern würdest und wieso. Und ich glaube, da kenne ich die Antwort. Und jetzt die richtig schwierige Frage. Schlüpf mal in den Kopf von Schicker, Ilzer, wem auch immer, alle möglichen Verantwortlichen, die da was zu sagen haben. Und versuch mal wirklich prozentual eine Angabe zu treffen, für wie wahrscheinlich du es dann tatsächlich hältst, dass wir aus unserer Motivation heraus nicht mit ihm verlängern wollen. Hältst du das für wahrscheinlich?
Also ich glaube, meine Meinung brauchen wir hier gar nicht lang und breit besprechen. Natürlich würde ich mit Andrej Kramaric verlängern. Ich will aber auch so ehrlich sein, dass wenn ich das jetzt im Sinne des Vereins entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich nur auch noch ein Jahr dranhängen, weil ja Kramaric trotzdem Topverdiener ist und die TSG zumindest in den letzten Jahren nicht wirklich auf Rosen gebettet war und eben ja weit weg ist finanziell von dem Bereich, wo wir jetzt sind. Ne? Leipzig hat so viel mehr Geld, Leverkusen hat so viel mehr Geld, ne? Muss ich jetzt keinem sagen, der diesen Podcast hört. Aber natürlich würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, ein Jahr zu verlängern, ganz, ganz sicher. Mhm. Wir müssen ja vielleicht auch ehrlicherweise dazu sagen, bevor die neue Saison beginnen wird, Jonas, wird Kramaric schon 35 sein.
Ja.
Also er wird im Juni 35 und wird dann quasi die Saison mit 36 beenden, wenn wir verlängern. Und ich glaube, das wäre ein sehr guter Zeitpunkt, um zu sagen, André, vielen Dank, dann für über 11 Jahre und dann wäre es vielleicht nochmal ein Jahr in Kroatien oder das komplette Ende. Ist jetzt ein sehr, sehr hartes Gespräch, muss ich zugeben, aber du hast mich ja danach gefragt. Ich glaube auf der anderen Seite, dass Schicker und vielleicht auch Ilzer nicht unbedingt den Plan hatten, mit ihm zu verlängern vor der Saison. Ne? Mhm. Damar wurde verkauft, Damar hat die 10 bekommen, Damar hat performt bei Elversberg und es gab ja auch durchaus Hinweise in der Vorbereitung, dass es für Kramaric schwer werden könnte. Jetzt sind die zwei ja aber nicht blind. Ne? Die können einkaufen, die wissen, was sie tun und die merken, glaube ich, auch. Und auch da gibt es ja viele Hinweise für, dass so ein Kramaric und so ein Baumann wichtig sind für das gesamte Gefüge. Das sind die einzigen beiden. Und ich glaube, solche Leute brauchst du auch, zusammen vielleicht noch mit einem Zufall, die schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt haben und mehr oder weniger alle schon erlebt haben. Und an denen sich dann auch die Jungen hochziehen können oder die Jungen irgendwie als in Anführungszeichen Vorbild betrachten können. Und jetzt, wie ist jetzt die Situation, Jonas? André Kramaric stand in 70% aller Spiele in der Startelf und hat eben, lass mich es nochmal ganz kurz checken.
10 Scorer.
3 plus 10, wenn wir sogar den DFB-Pokal mit dazu rechnen, sind sogar nochmal 3 mehr. Dann wären es sogar 13 Scorer in allen Pflichtspielen. Und für 70% Startelf sind das wirklich sehr, sehr solide Werte. Und auch wenn er natürlich eigentlich nicht der Spielertyp ist, der perfekt in dieses System passt, ist er, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ergänzung. Eigentlich ist er ein bisschen, würde ich sagen, der offensive Abdullahu. Ja? Weil auf der anderen Seite hast du eben Spieler drin, wie zum Beispiel ein Prömel, der natürlich dem Team enorm viel gibt. Aber dass der wirklich den entscheidenden Pass spielt, der zum Tor führt, ist dann doch sehr unwahrscheinlich. Und dass Kramaric den aber spielt, wie jetzt auch auf Prass, den Pass kann man sehr unterschiedlich bewerten. Aber ich hatte das Gefühl, dass das schon eine Rolle gespielt hat, dass er ihm da perfekt genau in den Fuß gelegt wurde und er dann eigentlich fast einen Freistoß hatte, den er natürlich auch sensationell verwandelt hat. Long story short, ich glaube, dass Schicker aktuell auf der Position steht, verlängern zu wollen. Aber ich bin auch sicher, dass er da nicht so sehr dahinter steht, wie jetzt wir zum Beispiel. Also, wenn André Kramaric 1, 2, 3 Schritte auf auf Schicker zugeht, wird es zur Unterschrift kommen. Und sonst könnte es hässlich werden. Es gibt aber jetzt ja einen Unterschied vielleicht, ne? Wir haben ja auch über Pavels tragisches Ende gesprochen. Und das kam uns damals extrem ungerecht, extrem beschissen vor. Und vielleicht muss man das rückblickend noch ein bisschen korrigieren, weil es war ja nicht absehbar, wie sich das jetzt alles entwickeln würde. Und natürlich haben wir gesehen, dass Pavel Kadarzabek nicht mehr auf seinem Peak war am Ende. Aber gemessen an den Leistungen der Mannschaft letztes Jahr, war das schon auch einer, der vorne weggegangen ist, in dem Sinne, dass er wenigstens konstant war. Dass er uns wenigstens Sicherheit gegeben hat. Aber ein Kramaric ist nach wie vor auf einem Niveau, das in einzelnen Spielen europäische Klasse ist. Und so hart das für mich ist, es zu sagen, das war bei Pavel einfach nicht mehr der Fall.
Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Wenn nicht sogar noch sogar ein bisschen härter. Ich vermute tatsächlich, dass sich Kramaric jetzt gerade überhaupt erst wieder die Chance erspielt, dass wir mit ihm noch ein Jahr verlängern. Ich vermute, dass das eigentlich nicht mehr der Plan von Ilzer und Schicker war, noch ein Jahr dran zu hängen, sondern einfach dann diesen Vertrag auslaufen zu lassen, vermute ich tatsächlich. Ich glaube, in Ilzers Kopf ist Kramaric mittlerweile vielleicht mehr, seit er ihn länger kennt. Aber am Anfang spielerisch hat er ihn nicht für unersetzbar gehalten. Er ist auch nicht unersetzbar. Er bringt dem Spiel einfach nur manchmal halt so ein bisschen so den Touch, den andere nicht bringen. Aber unersetzbar ist er tatsächlich mittlerweile wirklich nicht. Ich glaube, es geht eher mittlerweile um die Qualität auch neben dem Platz und auch führungstechnisch auf dem Platz, dass er einfach jemand ist, den du immer anspielen kannst. Ich glaube, es wird aber tatsächlich darauf hinauslaufen, dass Kramaric vielleicht sich auch ein bisschen zahm zeigen muss in den Vertragsverlängerungen, dass er vielleicht jetzt nicht als 35-Jähriger jetzt bei einer Mannschaft, die so gut funktioniert, jetzt sagen kann, hier, er will noch der große Spieler sein und will mit Abstand der Topverdiener sein. Vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, dass er vielleicht jetzt auch ein bisschen weniger verdient. Das ist ein ganz normaler Schritt im Profifußball, auch wenn du der Goat bist. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Mhm. Aber es ist natürlich immer die Frage, gibst du einem 35, fast 36-Jährigen, wenn das Jahr endet, gibst du dem dann nochmal als Beispiel jetzt zwischen 2,5 und 3,5 Millionen und machst ihn zum Topverdiener? Das ist tatsächlich einfach dann auch eine sehr, sehr wichtige Frage.
Aber, sehe ich absolut ein, ja, klar.
Ja, ist so. Ne? Also deswegen, ich glaube, es geht viel um die menschliche Ebene. Ich glaube, wenn Schicker und Ilzer mit ihm verlängern wollen, dann wird es viel um Menschlichkeit gehen. Also schaffen es Ilzer und Schicker in Gesprächen mit Kramaric, und Kramaric, ich kenne ihn jetzt schon, David, wir kennen ihn seit 10 Jahren. Kramaric ist in vielen Belangen auch einfach ein Pflänzchen. Was meine ich damit? Er ist, was seine Person angeht, auch manchmal einfach ein Sensibelchen. Er möchte auch gezeigt bekommen, wie wichtig er für uns und auch für die Fans und für die Mannschaft und so weiter ist. Das hat er sich verdient, das ist einfach so. Aber das ist ihm auch wichtig. Das heißt, man muss ihm auch in diesen Gesprächen zu jeder Zeit das Gefühl geben, dass er jetzt nicht auf seiner großen Rentnertour ist bei uns, sondern dass er auch nächstes Jahr noch einen wichtigen Platz bei uns hätte. Und dann, glaube ich, kann das nächstes Jahr auch nochmal gut funktionieren. Aber ich bin mittlerweile schon, mir ist mittlerweile schon auch bewusst, dass es eine TSG ohne Kramaric geben wird und das auch relativ zeitnah. Aber ich würde ihn gerne auch noch mal ein Jahr länger bei uns sehen, gerade auch deswegen, weil ich sage, ich will jetzt nichts jinxen oder sonst irgendwas oder jetzt nicht schon zu früh feiern, aber reden wir wirklich mal davon, dass wir jetzt nicht einbrechen sollten, die Saison einigermaßen zu Ende spielen und dann vermeintlich sogar in der Champions League Gruppenphase landen und dann kommen da wieder Gegner aus einem ganz, ganz oberen Regal und du spielst dagegen, was weiß ich, Manchester City, Juventus Turin, und dann brauchst du vielleicht halt auch Spieler, die das erlebt haben und die sich nicht davor schon in die Hose kacken vor Angst. Ne? Du weißt, was ich meine. Aber so ein Mörstedt ist da bestimmt nicht so ganz befreit wie jetzt ein Kramaric, der sich so denkt, ja gut, ich bin 35, ich habe das alles schon mehrfach erlebt. Du brauchst auch so ein bisschen Erfahrung auf dem Platz, der die jungen Spieler ein bisschen erdet. Und das wäre Kramaric natürlich.
Ja, und das ist schon auch eine etwas provokative Frage, die man sich stellen muss. Will man wirklich einen Vize-Weltmeister vom Hof jagen, der noch so performt dieses Jahr? Ne, der jetzt alleine in der Liga 10 Scorer beigesteuert hat, im DFB-Pokal nochmal 3 Scorer beigesteuert hat und es eben schafft. Ein Modama, ja, ich weiß gar nicht, was da jetzt das richtige Wort für ist, ohne jetzt da jetzt zu sehr Disrespect zu zollen, aber der kriegt ja wirklich gar keinen Fuß auf den Boden und natürlich liegt das an André Kramaric und es liegt natürlich auch ein bisschen am System, ganz klar.
Aber nicht nur an Kramaric. Ich glaube, Damar würde auch aktuell nicht spielen, wenn Kramaric verletzt wäre. Ich glaube, da würde Ilzer auch aktuell andere Lösungen finden.
Ja, einen Gedanken wollte ich noch ganz kurz ergänzen und zwar ganz simpel, wir brauchen mehr Spieler nächste Saison. Und wenn ich mir jetzt den Kader angucke, dann haben wir auf dieser Position Achter, Zehner und auch Außen eigentlich gar nicht die Möglichkeit, Leute abzugeben, außer wir wollen uns da komplett neu aufstellen. Und ich sehe nicht den Bedarf, dass wir uns da krass verjüngen sollten auf diesen Positionen. Wir sind da jung.
Wir sind jung, ja.
Wir brauchen da keinen Umbruch. Wir brauchen da eher ein, zwei neue. Ne? So ein Campbell kam ja schon, leider jetzt verletzt. Wobei Campbell und Kramaric natürlich überhaupt nicht vergleichbar sind. Aber du weißt ein bisschen, was ich meine. Aber das ist sicherlich der Punkt. Wenn Kramaric sagt, ich will eigentlich spielen, wirklich spielen, dann könnte es schwierig werden, wenn es aber dann für ihn ausreichend wäre, zu sagen, okay, in der englischen Woche spiele ich nur Bundesliga und in der Euro oder Champions League komme ich halt für 20, 25 Minuten rein und darauf können sich mehr oder weniger alle verständigen. Glaube ich auch, dass die TSG Hoffenheim von so einer Lösung definitiv profitieren würde.
Auf jeden Fall. Die Frage ist, will er auch nächstes Jahr noch der Spieler sein oder will er Teil der Mannschaft sein?
Ne? Guter Take, aber eine Ergänzung, Jonas, und das ist auch ein Teil des Geheimnisses. Wir haben überhaupt nicht den Spieler. Kramaric 6 Tore, Aslani 6 Tore, Prömel 6 Tore, Lemperle 6 Tore. Und dann vergessen wir ja einen Bucher nicht, der 8 Vorlagen gemacht hat. Also ich glaube, heimlich still und leise ist Kramaric natürlich der größte Name und der beliebteste Name, aber halt einer von vielen überragenden Fußballspielern.
Obwohl man natürlich sagen muss, auf dem Papier stimmt es, aber gerade für Berichterstattungen, die sich nur von zwischen 12 und Mittag mit der TSG Hoffenheim befassen, gibt es halt einfach leider nur Kramaric. Beispielsweise jetzt das Spiel gegen Bremen, da war zur Halbzeit war da Tim Borowski bei Sky und wurde interviewt. Ja, da haben die auch, nee, das war gar nicht seine Schuld, sondern die von seinem Interviewpartner. Da wurde er auch gefühlt die ganze Zeit auf Kramaric angesprochen, ne, dass man Kramaric zu viel Platz lässt bei der Ablage auf Prass, bla bla bla. Dabei war jetzt Kramaric mit Sicherheit jetzt nicht der Schlüsselspieler in der ersten Halbzeit gegen Werder Bremen. Nee, du weißt, was ich meine. Aber es ist halt einfach der Spieler, über den es zu reden gilt. Es ist einfach so. Das ist der Spieler von der TSG, mit den einfach alle mit uns verbinden. Und letzter Satz, bevor wir dann auch weg von Kramaric gehen können und weiter auf die Mannschaft gucken können. Lasst uns einfach jetzt, auch wenn es weh tut, den Verantwortlichen zutrauen, die richtige Entscheidung zu treffen und dann auch mit den richtigen Gründen, weil... Anderes Beispiel, die ganze Geschichte rund um Kramaric erinnert mich tatsächlich auch sehr an die Geschichte vor kurzem erst mit Thomas Müller und dem FC Bayern München, wo auch jeder gesagt hat, wie kannst du das machen, das ist die gute Seele des Vereins, bla bla bla, hat sich ja sogar damit arrangiert, weniger zu spielen, aber Thomas Müller hat wahrscheinlich einfach 20 Millionen verdient und hätte jemand anderem vielleicht irgendwie den Platz streitig gemacht. Und sie haben sich dagegen entschieden, war natürlich kurz laut. Und jetzt am Ende vom Tag ist es vielleicht sogar gerade die beste Bayern-Mannschaft der letzten, der letzten 3-4 Jahre zumindest. Also es funktioniert. Und deswegen einfach mal die Beine stillhalten, genießen, was gerade passiert. Und auch mit Kramaric, da werden wir euch einfach auf dem Laufenden halten.
Absolut. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn es sich so weiterentwickelt, wie es sich jetzt entwickelt hat, wird es sehr, sehr schwer, das den Fans begreiflich zu machen, falls es überhaupt so kommen sollte. Aber ja, genau. Den Vergleich, den verstehe ich, der ist ganz gut. Nichtsdestotrotz, Jonas, ich habe es gerade nochmal gecheckt, Thomas Müller hat in seiner letzten Bayern-Saison 30 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen.
Aber der kam auch wirklich immer nur die letzten 10 Minuten rein teilweise, ne?
Ja, aber es ist natürlich dann auch nochmal bitter, zusätzlich für so jemanden dann so selten in der Startelf zu stehen, klar. Aber ich stimme dir zu, unsere Verantwortlichen haben sich jetzt ein bisschen Vorschusslorbeeren verdient nach diesen 19 überragenden Spielen, die wir hinter uns haben und auch nach so einem Sieg jetzt gegen Bremen zum Beispiel, der ja überhaupt kein Leckerbissen war.
Ja. Gut, David, eine Sache wollte ich noch ansprechen und zwar, wir haben uns ja auch in den letzten Wochen öfter mal darüber unterhalten und zwar über das Thema, seitdem Touré wieder vom Afrika Cup zurück ist. Und dann, das muss ich jetzt so offen sagen, haben wir uns natürlich auch öfter, als die Aufstellung dann rauskam, darüber unterhalten, ist jetzt schon überraschend, Prass spielt ja immer noch. Warum? Touré ist doch wieder da. Ne? Und jetzt knallt er da dieses Tor raus. Also, was sagst du dazu? Wie ordnest du das ein? Warum spielt Touré jetzt auf einmal gerade keine Rolle? Liegt es an der guten Leistung von Prass? Oder ist Ilzer irgendwie abergläubisch und sagt, gerade läuft's? Oder ist Touré nicht fit? Wie können wir die Sache einordnen?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus 2 oder 3 Dingen. Die erste, die vielleicht sogar am wenigsten schwer wiegt, hoffe ich zumindest, ist natürlich die, dass Ilzer, glaube ich, insgeheim sogar die ganze Zeit gehofft hat, dass es bei Prass irgendwann so ein bisschen Klick macht. Ne? Die kennen sich ja aus Graz und Prass hat zumindest bei Graz super performt und hat einen entscheidenden Anteil dort am Meistertitel. Das ist aber, glaube ich, das unwichtigste Argument, weil natürlich hat so ein Ilzer auf dem Schirm, okay, Touré ist hier eins der größten Talente, wird entweder für uns noch sehr, sehr wichtig, spielerisch oder sehr, sehr wichtig, dadurch, dass er sehr viele Transfereinnahmen generieren wird. Eins von beidem. Deswegen glaube ich, gibt es 2 andere Gründe, die schwerer wiegen. Der erste ist, dass Prass Touré eigentlich ganz solide vertreten hat. Jetzt nicht immer unbedingt spielerisch, aber er hat eben das getan, was Ilzer verlangt hat. Brutal viel investiert, ist genau den Weg mitgegangen und ist aus meiner Sicht, Jonas, sogar fleißiger als ein Touré.
Ja, ist er.
Natürlich, wenn ich Lang einen Prass schicke oder Lang einen Touré schicke, dann sehen wir alle einen himmelweiten Unterschied, das ist ja ganz klar. Aber davon rede ich nicht. Ich rede jetzt vom Verhalten gegen den Ball. Und da ist Prass im Vorteil. Und ich glaube, dass Ilzer ihn jetzt, und das ist der dritte Grund, belohnen will. Einfach belohnen will für die 2-3 Wochen, in denen er Touré gut vertreten hat. Und mein Take wäre, im nächsten oder übernächsten Spiel, also nicht im nächsten, aber im Spiel nach dem Unionsspiel oder im Spiel nach danach wird Touré wieder eingesetzt werden. Weil jetzt wird Ilzer natürlich weiterhin an der Logik festhalten und sagen, okay, jetzt hat sich Prass ja richtig belohnt, jetzt kriegt er noch eins. Ja. Und alles andere würde ich zumindest überraschend finden, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass Touré beim Afrika-Cup eine gute Leistung gezeigt hat und auch sonst eine gute Vorrunde gespielt hat. Trotzdem sollten wir eine Sache nicht vergessen, die ich, glaube ich, auch mal im November oder so angesprochen habe. Touré hatte immer wieder Spiele drin, wo er aus meiner Sicht nutzlos war. Und das war dann eher in den letzten Spielen. Zum Beispiel gegen Borussia Dortmund war es, glaube ich, zum Beispiel. Wo ich mich gefragt habe, okay, was ist da jetzt so genau die Idee? Aber ich rechne damit, dass das nicht langfristig so sein wird. Wie schätzt du es denn ein, Jonas?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich eine Rolle spielt, dass Ilzer im Hinterkopf weiß, was er an Prass hat. Und gerade jetzt, dadurch, dass Prass ja nicht mehr defensiv eingesetzt wird, macht er es tatsächlich auch deutlich stabiler. Um ihn zu loben, er ist auch wieder, er ist gegen Bremen 12,5 Kilometer gelaufen.
Bockstark.
Das ist wirklich, wirklich viel. Und das, er ist ja nicht mal zentraler Mittelfeldspieler, er ist ja eher auf den Außen zu Hause. Das heißt, es ist für einen Außen wirklich wahnsinnig viel. Das heißt auch, dass er Wege zurückmacht, Wege ins Zentrum, dass er auch am Ende noch in Sprintduelle geht und so weiter. Aber natürlich, Prass war jetzt, bis auf jetzt sein Tor, war er bis jetzt in keinem einzigen Spiel, wo du gesagt hast, das war jetzt der Spieler des Spiels oder der ist mir jetzt besonders positiv aufgefallen, sondern es war eher so, dass du gedacht hast, Prass macht seine Sache echt solide und wir müssen momentan nicht denken, boah, wann kommt Touré endlich wieder zurück vom Afrika-Cup. So war es eigentlich. Ne? Sein Tor überschattet das Ganze jetzt eigentlich eher so ein bisschen. Was du aber einfach nicht vergessen darfst, Alexander Prass ist dann am Ende vom Tag doch, was seine Gefährlichkeit angeht und vor allem auch, wenn es um die Alarmbereitschaft der gegnerischen Verteidigung geht, eine andere Liga als Touré. Also wir reden bei Prass von einem Topspeed zwischen 31 und 32 km/h und bei Touré sind wir da irgendwie schon bei jenseits der 33, 34. Dann finde ich auch Touré deutlich besser am Ball. Touré sucht seine Form in den letzten Spielen, bevor er zum Afrika-Cup aufgebrochen ist. Aber grundsätzlich, wenn du weißt, du spielst gegen einen Touré, dann musst du davor wahrscheinlich schon einige Videoanalyse-Sitzungen vorher besuchen. Bei Alexander Prass würde ich mir jetzt davor nicht so in die Hose machen. Das ist einfach schon mal der Unterschied und deswegen glaube ich auch, dass sich auf Dauer Touré wieder durchsetzen wird. Aber es ist sehr, sehr schön, dass sich Alexander Prass zumindest als einer der ersten Joker entwickelt hat und es gab auch Zeiten, David. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ich denke, Prass wird eingewechselt in der 60. Um Gottes Willen, davon können wir eh nichts erwarten. Hoffentlich macht er defensiv keinen Bock. Die Zeiten sind schon lange vorbei, sondern wir können immer von Prass erwarten, dass er alles gibt, dass er sich in alles reinwirft und dass er sich halt einfach komplett zerreißt. Und das ist aktuell für Christian Ilzer einfach das Wichtigste.
Ja, eindeutig. Und ich glaube, das erklärt ja auch den Sieg gegen Bremen so ein bisschen. Nein, wir haben es ja eben schon angedeutet, aber wir reden eben wirklich von einem Spiel, das wir 40 Minuten zu 10 bestritten haben. Und einerseits hat man es kaum gesehen, außer vielleicht das Powerplay so ein bisschen am Ende, aber so richtig Sorgen hatte ich nie. Nicht mal beim Romano Schmid-Tor. Erstens, weil ich sofort gesehen habe, dass es Abseits ist, und zum Zweiten, weil das ja ein derartiges Zufallsprodukt war. Ne? Schmid steht völlig schlecht, macht dann da irgendwie einen Trick und er kullert irgendwie rein. Okay, das hätten die kein zweites Mal geschafft. Aber, und das ist ja wirklich der Offenbarungseid, wir sind, wie gesagt, mehr gelaufen als Bremen, die zu elft waren die ganze Zeit, in Summe. Mhm. Und das ist vielleicht ein krasses Lob an unsere Mannschaft, vielleicht aber auch eine Bankrotterklärung an den SV Werder Bremen.
Ja, genau, weil uns fehlt ja sozusagen eine komplette Laufleistung einer Halbzeit eines wichtigen Spielers.
Ja, und zwar Burcher, der sogar fast mit am meisten läuft. Und das haben die Bremer nicht kompensieren können. Ja. Das macht mich fast ein bisschen sprachlos. Und trotzdem glaube ich, dass man ganz ehrlich sein muss, auch wenn man jetzt die Raute im Herzen trägt, dass es Bremen ja schon probiert hat. Ne?
Also, auf jeden Fall.
Da war nicht mehr drin aus Bremer Sicht, vor allem auch fußballerisch.
Ja, die Bremen hat massive Sturmprobleme, ne? Das mit Boniface hat nicht funktioniert. Keke Top findet auch noch nicht so richtig seine Form, ne? Also es ist, was die Offensivabteilung von Bremen angeht, ist es einfach sehr, sehr schwierig.
Booster, einfach Booster.
Und ja, man hatte, und das liegt halt einfach auch an unserer Mentalität. Bucher kriegt diese rote Karte, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden, im Zeitalter von Videobeweis ist es leider einfach eine rote Karte, ne? Ohne Videobeweis wäre es keine gewesen und es hätte sich auch keiner beschwert. Aber wenn du eben so penibel mittlerweile auf Situationen drauf gucken kannst, er ist zu spät, es ist die offene Sohle und es ist ein Verletzungsrisiko, deswegen brauchen wir darüber gar nicht lange reden. Wird auch wahrscheinlich nur ein, zwei Spiele sein.
Ganz kurz muss ich dazwischen gehen, Jonas, weil ich habe die Szene tatsächlich bei Fever Pitch, einem befreundeten Podcast, analysieren dürfen.
Ja.
Und da habe ich den Take rausgehauen, bezogen auf dich, dass ich glaube, nach meiner Erfahrung beim Zugucken in der Kreisliga, dass das ein Schiri bei euch niemals als rot gepfiffen hätte. Gerade auch, weil Burcher so krass die Beine zurückzieht und weil der Treffer zwar in der Slow Motion brutal gefährlich aussieht, aber im Live-Tempo ist der Treffer nicht hart.
Nein.
Oder? Was sagst du?
Du kriegst auf gar keinen Fall. Du kriegst wahrscheinlich sogar in allen Ligen, wo der Videobeweis nicht da ist, kriegst du dafür eine rote Karte. Weil man sieht auch, es ist nicht, die Intensität ist nicht hoch. Burcher zieht auch sein Bein zurück. Das sieht man richtig. Das heißt, nur in dieser Super Slow-Mo, wenn du dieses Foul wirklich analysierst, siehst du, dass es eben laut Regelwerk eine rote Karte ist. Ansonsten hätte sich auch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, hätte sich keine Sau darüber beschwert, dass es keine rote Karte gewesen wäre. Aber so ist es, darüber müssen wir, das müssen wir akzeptieren. Und das hat ja Burcher auch direkt akzeptiert. Aber das Beeindruckende ist, Ilzer hat sofort reagiert, hat sofort seine Mannschaft zusammengenommen, hat sie eingeschworen. Und es gab sofort diesen Push auf dem Platz, dass man sofort dachte, Bremen hat hier trotzdem nichts zu holen. Und man hatte nach der roten Karte auch überhaupt nicht das Gefühl, als würde Bremen jetzt denken, oh, jetzt kommen wir. Sondern das Gegenteil war der Fall. Wir schießen 2 Minuten später sogar noch das Tor. Ne, war so ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Auch ja, extrem schlecht gemacht von Milosevic, wie er da so versucht, noch das Foul da zu bekommen von Prömel. Dabei macht Prömel eigentlich gar nichts. Er merkt sogar noch, oh, Kacke, der Ball ist drin, ich habe gerade richtig Scheiße gebaut. Ich bleib mal liegen und tu so, als wäre ich verletzt worden.
Ich stelle mich
dabei tot. Dabei habe ich überhaupt nicht keinen Ellenbogen und gar nichts reinbekommen. Aber auch vor dem 2:0 und nach dem 2:0 erst recht, hattest du überhaupt nicht das Gefühl, als würde irgendein Bremer jetzt denken, jetzt erst recht. Sondern wir haben gedacht, jetzt erst recht. Ne? Und da hast du einfach gemerkt, in was für einer mentalen Verfassung wir eigentlich wirklich sind. Und man merkt es auch daran, die Laufleistung für alle war dann extrem hoch. Und Christian Ilzer hat trotzdem wahnsinnig wenig gewechselt. Ich glaube, er hat nur am Ende 2-mal gewechselt. Oder hat er dann, er hat in der Nachspielzeit, glaube ich, hat er nochmal gewechselt mit Akpoguma. Aber davor hat er tatsächlich nur Kramaric ausgewechselt und Mörstedt ausgewechselt. Das heißt, er hat seinen Männern da vertraut, dass sie auch noch die Fitness haben. Das war einfach wirklich, erstens mal war das ein Ausrufezeichen von uns. Und als Bremer-Fan musst du dir jetzt wirklich Gedanken machen.
Natürlich, aber ich weiß ich nicht. Wenn du jetzt Horst Steffen entlassen würdest, das ändert gar nichts. Allein die Tatsache, dass zusätzlich zu den Offensivproblemen noch so ein Senne Lünnen, so spricht man ihn glaube ich aus, Innenverteidiger spielen musste, zeigt das Problem eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, also ich bin sehr gespannt, wie es mit Bremen weitergeht, freue mich aber, wie es bei uns läuft und ich kann dir da insgesamt nur zustimmen. Und ja, das, was bei uns auch vor der Brust liegt, ist ja eigentlich immer noch sehr, sehr ermutigend. Ich bin trotzdem gespannt, ne? Am Wochenende steht hier das Duell gegen Union Berlin an. Vielleicht in Ansätzen eine ähnliche Mannschaft, die allerdings zuletzt einigermaßen funktioniert. Was ist das Besondere an Union Berlin zuletzt? Naja, man kann sich's fast denken, wenn man weiß, wer da Trainer ist. Steffen Baumgart, die Mannschaft schießt A, fast keine Tore und hat B, Jonas, fast keinen Ballbesitz. Mhm. Niemand in der Liga hat weniger Ballbesitz. Und mich interessiert, Jonas, ob du glaubst, es wird ein Problem für uns sein. Weil wenn eine Mannschaft so wenig Ballbesitz haben möchte, wird ja unser Pressing wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Oder wie schätzt du das ein?
David, es ist, als hätten wir uns abgesprochen, was wir nicht haben. Denn die Statistik, die ich jetzt rausgesucht habe, passt perfekt, als hättest du es eingeleitet.
Oh.
David, wir sind die beste Pressing-Mannschaft der Top 5 Ligen.
Geilo, das wusste ich noch nicht.
Ja, das heißt, auch da sind wir wieder in einem Ranking mit Barcelona, Paris und. Und wir machen nämlich pro Minute 6,92 Pressings, ne, wenn man das so werten kann. Also wir gehen quasi pro Minute so oft drauf und pressen, was natürlich dafür spricht, ist, was für eine fitte Mannschaft wir haben. Weil ein Pressing, das ist ja wirklich so, einer von hinten gibt das Kommando und dann sprintet die ganze Mannschaft drauf, bis der Ball erobert ist. Ne? Also, und das machen wir in letzter Zeit auch noch wahnsinnig erfolgreich. Ich habe ja schon mal gesagt, wir brauchen im Schnitt nur um die 14 Sekunden, um einen Ball zurückzuerobern. Das heißt, unser Spiel ist ganz, ganz klar, dass wir eigentlich sehr gut damit klarkommen, wenn ein anderes Team den Ball hat. Union Berlin will den Ball auf gar keinen Fall und hat auch nicht die spielerische Klasse. Jetzt komme ich aber zu dem Punkt, dass ich sage, ich mache mir trotzdem kaum Sorgen, weil erstens mal, ich glaube, dass Union Berlin in Berlin gefährlicher wäre. Ich glaube, wenn sie jetzt nach Sinsheim kommen, dann ist schon mal viel von ihrer Stärke beraubt. Nämlich, das kommt ja übers Kämpferische. Und wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen die TSG Hoffenheim dieses Jahr auf gar keinen Fall nur auf diese Laufbereitschaft und aufs Pressing reduzieren. Das ist das, was uns sozusagen die Sahne und die Kirsche noch auf die Torte setzt. Aber wir sind trotzdem eine individuell wahnsinnig starke Mannschaft. Wir spielen Tore trotzdem wahnsinnig gut heraus. Wir schießen Tore über Standards. Wir sind kopfballstark nach Standards. Wir flanken extrem viel. Also wir sind nicht nur diese Pressing-Mannschaft und kontern, wir können auch Tore rausspielen. Das heißt, Union Berlin braucht uns gar nicht den Ball, kann uns ruhig den Ball geben. Wir wissen schon, was wir mit dem Ball anfangen können. Also entweder Union Berlin hat den Ball und wir holen ihn uns, oder wir haben den Ball und Union kann erstmal schön hinterher rennen. Also ich glaube tatsächlich, dass da kein Blumentopf für Union zu holen ist.
Ja, das ist eigentlich genau das, was ich hören wollte, Jonas. Und das überzeugt mich auch weitgehend. Zumal, ja, du hast natürlich recht, wenn ich jetzt einfach so gucke, wer sind da die Strippenzieher, dann komme ich zu einem ähnlichen Schluss wie du. Und ich hoffe sehr, dass ich jetzt nicht jinxe. Aber aus meiner Sicht, Jonas, ist das optimale Spiel, um eben sowohl Abdullahu als auch Kramaric spielen zu lassen. Weil die eben beide gerade in Kombination das reinbringen. Vor allem, weil eben auch, und das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, unser bester Vorlagengeber nicht mitspielen darf, aufgrund dieser ärgerlichen roten Karte.
Aber
acht Vorlagen durch Wouter Buche, mache ich mir aber auch keine so riesigen Sorgen, weil wie gesagt, wenn Kramaric spielen sollte, ist dieses Element weiterhin da und dann spielt halt Grischa Prümmel.
Ja.
Wo ist denn das Problem?
Lemperle wird wieder reinrutschen.
Ja, also das habe ich automatisch schon mitgedacht, genau.
Genau, also obwohl man...
Aslani wird wieder reinrutschen.
Genau, sorry. Lemperle hat ja schon gespielt gegen Bremen. Aslani, der durchgesessen ist, wird wieder reinrutschen. Dann haben wir nämlich vorne wieder Lemperle, Aslani und, ich gehe davon aus, wieder Prass. Und dann hast du hinten einfach in der Dreierkette, vor der Viererkette, also im Mittelfeld, Kramaric, Prömel, Abdullahu. Wunderschön.
Klingt doch nicht schlecht. Und kannst du dir gegen Union Berlin auf jeden Fall erlauben, die... wie gesagt, ich wage sogar den Take, die würden sich über 0-0 oder 1-1 freuen wie Schneekönige.
Ja, auf jeden Fall. Und David, letzte Frage an dich. Rana Chaidari sehen wir wieder in der Kombination. Also war dieses Kabak gegen Frankfurt wirklich nur, um vielleicht Rana mal eine Pause zu gönnen?
Ja, scheint mir so zu sein. Ich denke, dass wir das noch ab und zu erleben werden, aber es war ja eh mein Gefühl, ich hab nach wie vor den Eindruck, dass Kaba ganz knapp unser Innenverteidiger Nummer 3 ist.
Ja, aber wenn man bedenkt, dass er gerade erst von einem Kreuzbandriss zurückkam und trotzdem schon so ein Teil der Mannschaft ist, kann ich nur den Hut ziehen.
Ja, brutal. Ne? In der normalen Saison würde der auch jetzt schon wieder Stamm spielen, nur wir haben so viele Spieler, die overperformen. Ja. Das ist absolut irre. Auch nochmal, ne? Muss man sich einfach klar machen. Abdullahu kommt aus der Schweiz, aus einer vergleichsweise extrem schwachen Liga. Bucher kommt aus der zweiten englischen Liga. Schaut mal, was die abreißen. Bernardo hat sich mit Bochum vorführen lassen. Ne? Das lag natürlich nicht an ihm, das ist ganz klar. Und was die jetzt gemeinsam für ein Team formen, das ist wirklich Creme de la Creme.
Genau. David, dann kannst du zu guter Letzt einfach noch kurz diesen kleinen Werbespot machen für den Podcast, bei dem du zu Gast warst, damit unsere ZuhörerInnen da Bescheid wissen, wenn sie da mal reinhören möchten. Und ansonsten wären wir eigentlich für heute am Ende.
Ja, super. Hat mir wieder Spaß gemacht, Jonas. Danke dir für den Austausch. Und du hast recht, nach diesen 40 Minuten Hoffefunk könnt ihr nochmal weitere 40 Minuten anhören, und zwar im Podcast Fever Pitch. Da hat mich der Sportjournalist Malte Asmus eingeladen, eine ganze Folge lang nur über die TSG Hoffenheim zu sprechen und eben über die Frage, wie wir jetzt an diesen Punkt kommen konnten. Und Malte Asmus hatte die spannende These vertreten, dass wir jetzt so ein bisschen diesen Frankfurter Weg in Anführungszeichen nachmachen, vom Mittelfeld bis hoch auf Champions League Niveau. Und dazu habe ich mich natürlich auch geäußert. Wir werden das einfach mal direkt in der Podcast-Beschreibung verlinken. Das gibt es sowohl auf YouTube zu hören, aber eben auch bei Spotify und Co. Und damit, denke ich, Jonas, wünschen wir uns allen ein schönes Fußballwochenende und hören uns wieder nächste Woche.
So sieht's aus. Ciao, ciao, macht's gut.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen. Beeindruckend. Aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte. Nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte. Und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.